Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Hallo liebe Masters-Freunde, heute gehen wir in die Höhle des Schreckens und einen schrecklich netten Partner habe ich auch auf der anderen Leitung. Hallo Dida!
Hallo Olli, ja heute wird's spannend mit der Höhle des Schreckens. Wir, das sind Olli und der Dida, wir sind He-Mans Machtschädel, der Podcast, der Nostalgie-Podcast zu die Masters Europa Hörspielserie.
Ja, uns findet man auf Skeletor.at, aber auch auf allen anderen Streaming-Portalen eurer Wahl und eures Vertrauens. Sucht euch da was aus, egal ob es Spotify ist oder YouTube oder Google Podcasts. Ich glaube sogar auf Audible sind wir. Überall. Wir sind präsent. Dieter, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gab zwei Versionen von dieser Episode und von dieser Folge. Und zwar einmal die normale Kaufkassette, die haben wir beide, glaube ich, gehabt. Also ich habe es zumindest gehabt. Und einmal war es beigelegt, und zwar im Two-Pack von He-Man und Skeletor, von den zwei Mandeln, die man sich kaufen hat, Kinder. Und nicht zu verwechseln mit dem Two-Bad, sondern den Two-Pack, meine, wo beide Figuren in einer Packung drinnen waren.
He-Man und Skeletor im Doppelpack und eigentlich sogar im Dreierpack oder mit einer Hörspielkassette, wo was Interessantes drauf war, Olli?
Naja, da war das Intro besonders erwähnenswert und zwar ist es gesprochen worden von Lutz McKenzie, der im Masters-Universum den Bass aufspricht, aber im Zurück-in-die-Zukunft-Universum, da kennen wir ihn besonders. Denn da spricht er den Doc Brown. Und das ist doch sehr bemerkenswert. Und das ist ein sehr, sehr cooles Intro. Ich habe mir das angehört, weil ich habe das nicht gehabt. Und habe das aber gekannt und habe mir das aber wieder mal angehört. Und das macht richtig Laune und Guster auf die Masters-Hörspiele.
Wir müssen vielleicht unserer lieben Hörerschaft erklären, also dieses Intro von der tollen Stimme vom Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, das erklärt, das führt ein bisschen so ein in dieses Masters-Universum, oder? Das heißt, er erklärt, was Eternia ist und wer das Skeletor ist, was mit He-Man passiert und so weiter, oder was mit Adam passiert, wenn er zum Zauberschwert greift. Solche Geschichten. Und es ist ganz lustig, lieber Olli, ich habe das tatsächlich mir auch gedacht, in Studentenzeiten, wie man dann die Masters-Hörspiele, wie man die einmal auf MP3 organisiert hat. Und wie ich dann diese Folge Höhle des Schreckens mir angehört habe, dann habe ich mir gedacht, und ich habe dieses Intro gehört, dann habe ich mir gedacht, komisch, das ist mir als Kind irgendwie nie aufgefallen, dass da vorher so eine Einführung ist. Und jetzt hast du mir die Augen geöffnet. Es war also tatsächlich auf meiner damaligen Kassette nicht drauf. Ich kann es leider nicht nachprüfen, weil die Kassetten habe ich leider, die sind irgendeiner Übersiedlung zum Opfer gefallen. Die habe ich nicht mehr verfügbar.
Ja, das ist natürlich eine traurige Sache, weil wenn du sie noch hättest, könntest du sie dir jetzt zur Hand nehmen und dir das Cover anschauen, lieber Dieter. Das Cover ist nämlich sehr, sehr stimmungsvoll.
Es hat sich in meine Erinnerung eingebrannt, das habe ich natürlich vom geistigen Auge.
Naja, dann beschreibe mal. Mal schauen, was dein geistiges Auge so gemerkt hat.
Wenn ich mich recht entsinne, reitet die Tila reitet in der Folge auf einem Einhorn und das ist auch auf dem Cover abgebildet. Es ist die Tila, wie sie sitzt auf dem Einhorn, das gerade so sich aufbäumt, die Vorderhufe in die Lüfte streckt. Insgesamt vor einer recht düsteren Szene, vor einer recht düsteren Kulisse, oder?
Absolut. Ein Vulkan ist im Hintergrund.
Ach so, das ist ein Vulkan. Naja, ja, das ist mein geistiges Auge, das sieht da nicht so gut. Aber irgendwo ist, wie so oft, der Skeletor wieder im Hintergrund. Steht er irgendwo so herum, gell? Er ist eigentlich selten prominent im Vordergrund, aber immer so hinten irgendwo in dieser düsteren Szenerie, da versteckt er sich und von dort aus spinnt er seine bösen Machtspiele.
Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr guter Kniff, dass man den Skeletor sozusagen so im Hintergrund ein bisschen die Szene beobachten lässt und dadurch auch unterstreicht seine Gerissenheit, aber auch seine Feigheit irgendwie. Und dass er sich da so rein sneakt. Und in dem Fall ja spielt das schon eine Rolle, weil er wird ja die Teela dann gefangen nehmen, in eine Falle locken und gefangen nehmen. Aber was keine Rolle spielt, ist ein Vulkan. Denn die Folge spielt hauptsächlich in einem Wald und später dann noch in einer Höhle, aber sonst nirgends. Und von daher ist das auf jeden Fall mal erwähnenswert.
Somit sind wir beim fünften Cover, oder? Wo man eigentlich sagen muss, also ich finde das Cover sehr gelungen, aber als Kind hat man sich eigentlich gedacht, ja, wo ist jetzt diese Höhle des Schreckens? Das war eigentlich, alle fünf Covers haben genau das vermissen lassen, was so wirklich Inhalt der Folge war, gell?
Absolut, das ist vollkommen richtig, ja. Wir schauen zur Rollenbesetzung weiter. Welche Sprecher kommen dazu? Da gibt es natürlich
da
ganz was Wichtiges
Folge,
zu melden.
Diese Folge sticht ja heraus.
Richtig. Ja, ja, also ich werde das Rätsel, das kein Rätsel ist, gleich mal auflösen. Das Skeletor ist dieses Mal nicht Peter Bassetti, sondern Franz Josef Steffens. Und im Inlay ist er unter dem Pseudonym Fritz Machner drinnen. Glaubst du, dass vielleicht der Josef Steffens als bekannter deutscher Schauspieler, der er war, auch vielleicht absichtlich ein Pseudonym verwendet hat, um da nicht irgendwie so als Hörspiel-Synchronisator oder Sprecher deklariert zu werden?
Du meinst, so wie die berühmten, angesehenen Schriftsteller und Literaten, die dann, wenn sie doch einfach wieder mal ein bisschen Geld gebraucht haben, Drei-Groschen-Romane oder irgendwelche billigen Schundheftchen geschrieben haben und das dann natürlich nie unter echtem Namen gemacht haben, sondern nur unter Pseudonymen. Ja, das ist interessant. Eine interessante Theorie. Das könnte natürlich sein, dass sie der gute Franz Josef Steffens dann gedacht hat, ob das so gut ankommt dann bei den Filmstudios, wann die wissen, dass ich da ein Kinderhörspiel synchronisiert habe, kann schon sein.
Ja, oder er hat sich einfach gedacht, den Podcastern im Jahr 2020, denen schlage ich ein Schnippchen.
Denen gebe ich ein Rätsel.
Genau.
Ja. Du kennst, sonst kannst du ja mal zum Recherchieren aufmachen und schauen, ob du noch irgendwelche Anverwandte findest vom Franz Josef Steffens und kannst das einmal fragen.
Ja, auf jeden Fall. Da sollte man ein Buch drüber schreiben. Da kenne ich einen guten Autor, der sich um solche Dinge kümmert.
Recherchiert gewisse Sachen, die man sonst immer eigentlich kaum recherchieren
kann. Ja, der schreibt auch gerne über Synchronisatoren und Sprecher.
Ja, gut.
Zurück zum Business. Der ist geboren, der Franz Josef Steffens, und zwar am 27. Dezember 1923. In Beckum, wo auch immer das sein mag, und ist gestorben am 5. Mai 2006 in Hamburg. Das ist ein Ort, der mir bekannt ist. In späteren Folgen, lieber Dieter, ist er als Mantenna und auch als Grizzler aufgetreten.
Ja, man kennt die Stimme natürlich, ja. Wer sich mit Hörspielen beschäftigt, der kennt sie. Aber auch in anderen, sogar Fernsehserien war er im Einsatz, gell?
Ja, also es ist etwas passiert, auf was ich ein bisschen stolz war, weil mir war das nicht bewusst, aber ich habe es tatsächlich jetzt, wie ich es zur Vorbereitung nochmal gehört habe, die Stimme herausgehört und habe mir gedacht, da ist der Groschen gefallen. Diese Stimme, ist das nicht der Dr. Kralle von Inspector Gadget oder Inspector Gadget? Und tatsächlich, es ist so. Also man kennt ihn als Bösewicht bei Inspector Gadget.
Wahnsinn. Mhm. Ja. Und das ist dir eingefallen?
Das ist mir tatsächlich dann aufgefallen, ja.
Du bist ein großer Synchronstimmenerkenner. Das habe ich immer schon ein bisschen bewundert an dir. Ich hab's, wenn es aus dem Kontext sind, dann fällt es mir leider viel zu wenig auf.
Naja, wenn es nur Wetten, das gäbe, würde ich mich da vielleicht mal anmelden mit dieser tollen Fähigkeit.
Ja,
man hat auch den Ernest Borgnine, unseren gemeinsamen Freund, möchte ich schon fast sagen, von der Supercop.
Wunderbarer Schauspieler.
Mit dieser Stimme schon gehabt und auch den Anthony Quinn und den Michel Piccoli, allerdings immer nur in wenigen Filmen.
Mhm. Mhm. Ja, und dann haben wir nur eine interessante Stimme, oder? Die vom Oftar, der in dieser Folge vorkommt.
Ja, über die Stimme, da gibt es sehr, sehr viele Mythen. Also das ist bis jetzt noch nicht hundertprozentig bekannt. Ich habe wirklich viel recherchiert auf allen einschlägigen Masters of the Universe Seiten und natürlich auch auf Wikipedia und so. Da findest du nichts. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist auf einer Seite... Da schreiben sie vom Uwe Friedrichsen, dass der das sein mag. Der wäre 1934 geboren und 2016 verstorben. Und da ist natürlich sehr, sehr interessant und ich könnte mir das auch vorstellen, dass es passen würde. Das ist der allererste Columbo, also die Stimme vom Columbo, von Peter Falk in Mord nach Rezept. Und ja, könnte passen, ist aber nicht bestätigt.
Ist wahrscheinlich auch schwierig herauszuhören, weil beim Ofta hat er, da spricht er schon sehr schurkisch, sage ich mal.
Ja.
Mit etwas verstellter Stimme.
Ja. Naja, mal schauen. Also
ja,
das, interessant. Das können wir an dieser Stelle nicht hundertprozentig einlocken, aber hat für mich zumindest nachvollziehbar geklungen.
Naja, vielleicht hat ja unsere geneigte Hörerschaft, unser Podcast-Universum, einen Tipp für uns oder Wissen und mag uns das als Feedback auf einen dieser Plattformen, die du vorher genannt hast, zurückgeben.
Das wäre sehr nett, das ist ja genau das, was alle anderen Homepages auch schreiben. Aber ja, voll gerne. Ja. Auf einer habe ich auch gelesen, Hans Malau. Der wäre allerdings von 1900 bis 1981 am Leben gewesen und nachdem die Folge erst 1984 erschienen ist, würde der eher ausscheiden, hätte ich gesagt. Mhm. Wen wir bis jetzt noch nicht betrachtet haben, ist der Orko, mein lieber Freund. Den haben wir noch außen vor gelassen bis jetzt und da habe ich leider eine traurige Nachricht zu verkünden, denn der Matthias Grimm, der den Orko spricht, der ist tatsächlich erst letztes Jahr gestorben. Ist zwar jetzt auch nicht trauriger, als wenn er schon früher gestorben wäre, aber es trifft dann vielleicht nur mal, wäre doch schön gewesen, wenn er nur gelebt hätte. Also er ist am 21. Dezember 1943 geboren und am 15. März 2020 verstorben.
Ja, aber er ist eine bekannte Stimme, oder? Weil auch in vielen anderen Hörspielen, zum Beispiel bei Die Fünf Freunde oder in einigen TKKG-Folgen, ist er auch vorkommen.
Richtig, richtig. Naja, du hast nur ein bisschen was zur Thieler herausgefunden, oder?
Die Thieler, haben wir festgestellt, die war nicht ganz so ergiebig. Gell? Die Frau, die Thieler spricht in den Masters-Hörspielen, heißt Monika Gabriel. Sie wurde 1943 in Eichenbrück-Warteland geboren und ist gestorben am 7. März 2007 in Berlin-Spandau. Sie war nicht nur Synchronsprecherin, sondern auch Schauspielerin, also insbesondere auch in vielen deutschsprachigen, im deutschen Film und Fernsehen, waren jetzt aber nicht so wahnsinnige bekannte Rollen dabei. Allerdings als Synchronsprecherin hat sie schon auch einige Schauspieler synchronisiert. Jill Clayburgh, Charlotte Rampling, die kennt man vielleicht noch. Stella Stevens kenne ich nicht. Ja. Aber die gute Frau war selber eher unauffällig, hat aber sehr bekannte Ehemänner gehabt, nämlich beides auch deutsche Schauspieler. Den Wolfgang Kieling und auch den Armin Müller-Stahl, der doch sehr bekannt ist im deutschen Film und Fernsehen. Aber mehr habe ich zur Monika Gabriel auch nicht herausgefunden.
Werde ich mir auf jeden Fall mal jetzt noch irgendwas anschauen. Ich habe einmal Schöne Belinda, glaube ich, heißt die Tatort-Folge, wo sie mitspielt, einmal auf der Festplatte gehabt und ich glaube, ich habe es auch immer noch, habe es aber ehrlich gesagt nie geschaut. Oder ich habe sogar mal geschaut und habe aber die Stelle, wo sie dann vorkommt, irgendwie nicht so richtig gefunden und dann auch irgendwann das Interesse wieder verloren. Aber es hätte mich schon interessiert prinzipiell, ja, wie die so aber ohne.
Sie wird ja im Tatort nicht mit ihrer Thieler-Stimme sprechen, oder? So, Schimanski ist ein Mann. Ich würde es nicht sagen, oder?
Sollte sie aber.
Oder sie schimpft wieder irgendwem. Was liegst du da so faul herum? Du solltest kämpfen üben. Weil eigentlich, ja. Ist gerade ein schönes Bild.
Und du solltest Fälle lösen.
Ja, genau.
Derek, was liegst du hier wieder so faul herum? Hol lieber den Wagen. Wobei, den Wagen holt ja der andere. Ne?
Der Harry, oder? Der holt den nicht, sondern er fährt den Wagen vor. Genau.
Harry, was liegst du wieder so faul herum? Fahr doch lieber mal den Wagen vor.
Richtig.
Ja, ja.
Okay. Ja, aber gehen wir mal in die Story rein, oder? Was passiert denn in dieser Folge mit dem klingenden Titel Höhle des Schreckens?
Ja, also die Thieler ist ja der perfekte Übergang. Sie ist nämlich die Erste, die hier, also die diese Folge eröffnet. Und zwar ist sie auf der Jagd nach einem Bären auf ihrem Einhorn. Also das ist auf jeden Fall richtig mit dem Cover. Und der Triglops und der Skeletor beobachten sie. Und sie wollen Thieler entführen. Und dann gibt es den Schwenk nach Castle Grayskull. Es spielt nach wie vor auf Castle Grayskull. Das ändert sie aber in der nächsten Folge dann. Also beziehungsweise die Wohnstätte ist nach wie vor Castle Grayskull. Ändert sich dann in der nächsten Folge. Und wir befinden uns jetzt im Garten von Castle Grayskull. Alles ist friedlich und He-Man, der die Rolle von Adam spielt, möchte dann später noch was dazu sagen, ist mit Battle Cat und Orko im Garten. Orko segiert, Battle Cat möchte ihm eine Fliege in die Nase zaubern, weil der Battle Cat ist müde.
Er treibt und Schabernack, oder? Für unsere nicht österreichischen Zuhörer.
Ganz genau.
Was man sekieren kennt.
Ganz genau. Und Battle Cat ist müde von den vielen Kämpfen. Orko verzaubert sich aber. und insofern, dass er den Zauber natürlich wieder vergeigt. Und er zaubert eine Hornisse herbei, die dann den Battle Cat fast sticht. Und Orko bittet um Verzeihung und verspricht, in seiner Gegenwart nie mehr zu zaubern, macht es aber unmittelbar danach wieder, was ich sehr lustig gefunden habe, und versetzt Battle Cat in einen hypnotischen Schlaf. Und in diesem hypnotischen Schlaf erfahren wir, dass Thieler in Gefahr ist und auch, dass sie durch Skeletor in Gefahr ist. Ja, He-Man und Orko machen sich auf in den immergrünenden Wald, aber zuvor gibt es noch die Szene, wo Thieler in die Falle geht. Also Triglops, der dem Bären, erfahren wir, ein Modul ins Hirn gepflanzt hat, der spricht mit Skeletor.
Wie ferngesteuert mit einer Fernsteuerung. Ich habe das ganz interessant gefunden. In den 80er Jahren hat man nur Modul gesagt. Ich glaube, wahrscheinlich 10 Jahre später hätte man gesagt, er hat einen Mikrochip ins Hirn gepflanzt. Aber damals war es, ich stelle mir das so vor wie bei Frankenstein, so ein richtig fettes Kastel, was in den Bären eingesteckt haben und wo wahrscheinlich nur Antenne außer steht. Aber so haben sie den Bären dann gelenkt und gesteuert und die Thieler in die Falle gelockt.
Ganz genau so ist es, ja. Und ja, das ist recht schön dargestellt, wie die Falle dann zuschnappt. Skeletor, Triglops, Trapjaw und Beastman fallen alle über sie her, zumindest die drei Schergen. Und bei jedem wird nur beschrieben, was er gerade macht. Und der Plan ist aber, die Thieler auch mit so einem Modul auszustatten und vor allem den He-Man anzulocken, um ihn dann in die Falle gehen zu lassen. Also der Skeletor hat einige, ich sag das jetzt an dieser Stelle, mehrere Fallen parat und da soll er sich darin verfangen. So, jetzt machen sie aber der He-Man und der Ork auf den Weg.
Genau, in den immer grünenden Wald, folgen der Spur vom Tilo und vom Einhorn, die sie ja ganz gut erkennen. Und sie reden gleich über den sehr mysteriösen, immergrünen Wald, sehr geheimnisvoll, gefährlich. Der Orko beginnt zu zaubern. Er sagt, er möchte einen guten Gedanken herbeizaubern, der ihnen hilft, die Tiler zu finden. Und wie er den Zauber macht, beginnt plötzlich ein Baum zu sprechen. Lustigerweise mit der Stimme von Merman ist uns aufgefallen. Mhm. Genau, und der Baum sagt, ja, er wird ihnen helfen, er wird ihnen sagen, wo die Spur weitergeht und so, wenn Orko ein Jahr seines Lebens hergibt, also eigentlich ganz schön viel verlangt, und der Orko macht es aber nicht und der Baum sagt dann nur, ja, sie müssen sich hüten vor Oftar, dem Mächtigen des Waldes. Also okay. Das ist ein Gegner, der wird da schon angekündigt. Und der kommt jetzt auch gleich in der nächsten Szene, oder?
Ja, davor gibt es noch die Wölfe. Das sagt der Baum auch noch. Ei. Vor denen müssen sie sich nämlich auch hüten. Denn mit jedem toten Wolf wächst die Macht Oftars. Genau. Ja, der He-Man denkt sich da aber natürlich nicht viel dabei. Er ist ja ein Machtschädel. Und er kämpft gegen die Wölfe. Und benutzt aber auf noch einmaliges Intervenieren und darauf aufmerksam machen vom Orko nur die Breitseite des Schwertes. Und ja, letztendlich sind die Wölfe doch nicht so eine große Gefahr, wie sie ursprünglich da vom Baum
recht schnell vertrieben sind.
Ja, ganz genau. Und jetzt kommt der große Auftritt vom Oftar. Eigentlich eine Legende da im Hörspielkosmos von Motu. Und ja, möchtest du uns den Auftritt von Oftar näher bringen?
Gerne. Also er wird beschrieben als kleines, unscheinbares Männchen, das auf einem Felsen sitzt und tritt gleich auf mit einer recht beeindruckenden Stimme und lässt halt gleich unvermittelt in Himmel und in Orko spüren. Also er ist da der Chef und er beherrscht den Wald. Und er wird ihnen helfen, aber der Ofter will noch mehr als der Baum. Er verlangt vom He-Man entweder das Zauberschwert oder Battle Cat. Wenn er das nicht hergibt, dann lässt er Tilas Spur verschwinden. He-Man sagt natürlich, was brauche ich Ofter und ich gebe natürlich nichts her. Zack, der Ofter lässt Tilas Spur verschwinden und verwandelt sich dann auch in einen Riesen und will He-Man töten, vertreiben, was auch immer. Jedenfalls entsteht ein Kampf zwischen den beiden.
Genau, der nächste spektakuläre Kampf, wobei so spektakulär war er eigentlich nicht. Das ist eigentlich relativ schnell vorbei, weil He-Man töten ist nicht und von daher geht es eigentlich dann relativ schnell auch in die nächste Szene schon rein. Da suchen die Freunde die Spur weiter und finden diese eigentlich auch überraschend schnell wieder. Der Beastman lauert aber auf sie und er wird entdeckt und es gibt wieder eine Auseinandersetzung und der Beastman verrät interessanterweise gleich mal, dass die Tila in der Höhle des Schreckens gefangen gehalten worden ist und im Kampf mit dem He-Man, der extrem cool ist, der Kampf, weil da kommt die Elektronenpeitsche vor, ja. Und die wird da sehr, sehr lässig eigentlich dargestellt und hört sich auch sehr cool an. Und der He-Man sagt, ich habe die Zauberkraft. Und der Beastman sagt, und ich die Elektronenpeitsche. Oder sagt er, ich habe das Zauberschwert? Wäre eigentlich sinnvoller, gell?
Ja. Wahrscheinlich sagt er das, ja. Aber der Beastman sagt, und ich die Elektronenpeitsche. Und es klingt viel cooler als wie Zauberschwert. Also als Kind denkt man sich, boah, Elektronenpeitsche, cool.
Würde wesentlich lieber haben, auch jetzt noch. Beastman gewinnt überraschenderweise diesen Kampf nicht. Ganz im Gegenteil, er stürzt eine Böschung, einen Abgrund hinab Und Gott sei Dank fangen ihn aber Büsche auf und es geht weiter. Die Helden finden die Höhle des Schreckens und räumen dann den Bären, der da noch auf sie wartet, aus dem Weg und gehen hinein. Es ist dunkel, aber man muss hier letztendlich eigentlich keine Sorgen machen um He-Man, Ork und Battle Cat, denn Dieter, was hat der He-Man dabei?
Der He-Man ist so ein kleiner MacGyver, der weiß sich immer zu helfen und er nimmt einfach kurz mal das Positronenfeuer aus der Tasche. Das brennt nämlich mindestens 20 Stunden lang und somit haben sie genug Licht in der Höhle. Was ein Positronenfeuer ist, lieber Olli, das möchte ich dir nachher nur erklären.
Bitte, bitte darum. Du warst ja auch immer schon ein kleiner MacGyver.
Das habe ich recherchiert.
Ah, okay. Ich habe mir gedacht, benutzt als Jugendlicher und als Kind. Oder dein Bruder gefragt.
Ja, genau.
Okay, also angekommen in der Höhle mit Licht. Skeletor beobachtet die Freunde, ist wahrscheinlich selbst froh, dass er dieses Positronenfeuer angezündet hat, denn sonst würde er sie über den Bildschirm auch nicht sehen können. Und tief im Inneren der Höhle...
Der hat sicher ein Nachtsichtgerät, der Skeletor, du.
Genau, ja. Wahrscheinlich sitzt er da tief im Inneren. Braucht er nicht, weil Positronenfeuer. Und der freut sich. Der freut sich, dass die Helden immer näher kommen, denn er hat eben noch etwas geplant. Sehr, sehr schön ist, wie der Beastman dann vor Schmerz jammert, dass das Mitnehmen in die nächste Szene gefällt mir sehr, sehr gut. Und er wird eigentlich das erste Mal dümmlich dargestellt, was sie dann die nächsten 32 Folgen noch weiterziehen soll. Und können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ich mag den dümmlichen Beastman lieber als den harten Beastman, aber da vertrete ich nicht den harten Kern.
Da werden wir vor allem in der nächsten Folge auch darauf eingehen.
Genau, so ist es.
Aber da hat es begonnen, ja, so ein bisschen das Dümmliche. Und ich finde es ja auch spannend, dass so eine Verletzung wie sich das Bein verstauchen, dass die dann im Hörspiel platzieren, also nicht irgendwie, ja, er ist verwundet, durchbohrt von einem Pfeil oder sonst was. Er ist halt runtergefallen und ja, umbegelt wahrscheinlich und ja, hat sich halt das Bein verstaucht. Also Alltagsverletzung, ja, aber es
sagt, oh, mein Bein, die Wunde, aber naja, ist nicht so schlimm.
Keine Wunde eben, sondern nur verstaucht. Aber
naja, ist nicht so schlimm, sagt er dann. Und was ist mit Teela? Und damit leitet er das ein, was der Skeletor dann mit der Teela bespricht, beziehungsweise erklärt Skeletor Teela, dass er ihr das Gehirn ebenso wie den Bären manipulieren will mit dieser Elektrode. Und also dem Modul. Und Teela wird in der Szene sehr mutig dargestellt. Also im Gegensatz eigentlich zu dieser nervigen Teela, die immer nur herumsudert, stöhnt oder Leute aufscheucht, weiß sie sich hier sehr stark zu wehren. Und das macht es eigentlich sehr sympathisch. Auf jeden Fall der sympathischste Auftritt bisher von Teela. Ja, wir kommen schon Richtung Ende, Richtung Schlusskampf. Und He-Man und Orko und Battle Cat dringen weiter in die Höhle ein und treffen dort wieder auf Triglops und Trapjaw, schlagen diese aber in die Flucht. Es war aber letztendlich auch wieder nur eine Falle, denn Steine fallen herab und begraben Battle Cat. He-Man hat Glück, dass er nicht hinterherläuft, weil nachdem sie die Bösewichte in die Flucht geschlagen haben, läuft eben die Kampfkatze hinterher und He-Man nicht und von daher erwischt es nur Battle Cat. Und Battle Cat wird dann durch einen Zauber von Orko befreit und ist dann, das ist ein bisschen eine merkwürdige Szene, kurz mal so eine ganz harmlose Katze und macht miau, miau.
Ja.
Und durch das Zauberschwert und durch den Zauberspruch vom Castle Grayskull, vom He-Man, der die Macht von Castle Grayskull wieder anruft, ist wieder alles gut und Battle Cat erstarkt wieder zu dem kämpfenden...
Dann wird er wieder der Battle Cat. Aber das ist wirklich eine merkwürdige Szene, kann ich mich erinnern. Die hat mich als Kind irgendwie auch verstört. Warum hört man auf einmal in Battle Cat so...
Naja, also das passt nicht.
Und es wird nicht wirklich erklärt, war es jetzt wirklich durch Orkos Zauberspruch oder warum oder... Ja, weil nur von einem herabfallenden Stein wird es nicht gewesen sein.
Genau.
Genau.
Metallspinnen, Dieter, Metallspinnen greifen an. He-Man schlägt die Höhlenwand ein, ähnlich wie beim Sternenstaub, und schafft dadurch verschafft sich Zutritt zu diesem Raum, wo Teela gefangen ist.
Und da hat er immer ein bisschen ein Glück, gell? Also in die erstbeste Stelle in einer Wand, wo er reinhaut mit seiner unglaublichen Kraft, entsteht dann hinterbei immer nur noch eine Höhle. Genau, aber diesmal hat er tatsächlich den Skeletor und seine Schergen entdeckt. Und dann entsteht ein echt cooler Kampf, der sehr lustig ist, vor allem zum Zuhören. Weil das ist, das lese ich in deinem Handout, mir ist das natürlich auch aufgefallen. Es kommen sehr unterhaltsame Kampfschreie zum Einsatz.
So ist es. Und zwar unter anderem: Hey-ja! Rüda!
Das Heya Rüda, das könnte, es klingt fast wie, weiß nicht, auf einem Sklavenschiff, auf einer Galeere, aber sonst, also dieses ganze Heya, lässt eigentlich so fernöstliche Kampffilme, an die lässt es erinnern, oder?
Ja, vielleicht ist der Shitsu noch irgendwo im Hintergrund unbenannt im Kampfgeschehen drinnen. Und möglicherweise ist das der Grund, ja.
Aber es ist wirklich für mich gefühlt das erste Mal, wo sie wirklich diese Kampfschreie so platzieren.
Hey, ja. Rüda!
Also weil sonst gibt es ja immer eher so kurze Kämpfe mit eher so Soundeffekten. Es war auch schon ein bisschen im Ansatz da bei Sturm auf Castle Grayskull, wo der He-Man mit Magier kämpft, halt wirklich, dass man auch so die Kämpfer schreien hört. Aber da gefühlt geht es minutenlang dahin und immer so wie Tennisspieler eigentlich, oder? So hin und her die Schreie.
Naja, sei es drum. Orko befreit Teela mit einem geglückten Zauber und He-Man und Battle Cat treiben die Bösen zu den Metallspinnen und die verfangen sich in der eigenen Falle. Also wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, ist das Motto. Und ja. Die nehmen dann letztendlich die Beine in die Hand und flüchten. Das ist das Ende. Also beziehungsweise es kommt natürlich dann noch einmal in der letzten Szene zum Klassiker mit Orko, zum Schlussgag. Den überlasse ich. Den möchte ich fast standardmäßig dir überlassen, den Schlussgag.
Mir? Dabei habe ich den...
Du bist ein Orko-Fan.
Achso, ja, ich bin kein Fan von den Schlussgags.
Okay.
Aber in dem Fall sagt der Orko, ja, wir haben gewonnen, wir sind sieg- und ruhmesreich. He-Man reitet auf Battle Cat, die Teela reitet auf ihrem edlen Einhorn. Und der Orko schwebt dahin und er sagt, diesmal möchte ich auch ein edles Tier haben, auf dem ich reite. Und er möchte sich halt ein Reittier herbeizaubern. Und wie es halt in Orko so oft passiert, zaubert er dann glückt der Zauber nicht so ganz und er zaubert sich eine Schildkröte herbei und He-Man und Teela lachen, weil auf der Schildkröte kann man nicht ruhmreich nach Hause reiten. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende.
Bevor wir zu unserem Fazit und zu unserem Ranking kommen und vielleicht auch wieder den Vergleich mit einem anderen Genre vom Teela hören, steigen wir ganz kurz noch in ein paar Szenen ein. Wir haben ja die eine oder andere Analyse schon in die Szene mit eingearbeitet. Einiges haben wir noch aufgespart. Also ich werde da jetzt ein, zwei Dinge mal nochmal nennen. Also zum Beispiel die wunderschöne Szene, wir sind jetzt wieder in der ersten Szene, wo Treeclops und Skeletor Teela auf dem Einhorn beobachten und Skeletor sagt diesen Klassiker, möchte ich fast sagen, du sollst nicht das Einhorn bewundern, sondern Teela beobachten. Weil der Treeclops sagt ja, sie reitet auf einem Einhorn. Das schönste Einhorn, was ich jemals gesehen habe.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Er redet sehr nett und sehr freundlich, wie wenn er der netteste Master of the Universe wäre. Er kommt also gar nicht als Bösewicht drüber, gell?
Richtig,
aber
richtig.
Darum pfeift ihn das Skeletor auch gleich zurück.
So ist es. Genau. Ja, also im Garten von Castle Grayskull in der zweiten Szene wird davon gesprochen, dass He-Man, ich habe es eh auch zitiert, He-Man die Rolle des harmlosen Adam spielt. Also das ist sehr interessant, vor allem auch, wenn man die nächste Folge dann in Betracht zieht, denn da wird es dann sehr, sehr breit und lange erklärt, dass He-Man ein alter Ego von Adam ist. Und in der Folge könnte man fast meinen, dass He-Man, also es ist tatsächlich eigentlich so, man könnte es nicht nur fast meinen, sondern es ist tatsächlich so, dass He-Man als Adam verkleidet im Garten diese Rolle spielt, ja? Weil darauf lässt auch der Grund schließen, dass Battlecat an seiner Seite ist, nicht Gringer.
Mhm. Ja. Ja, das ist tatsächlich recht interessant bei dieser Folge. Es gibt ja auch keine Verwandlung und es wird da wirklich so dargestellt von den Hörspielschreibern, wie du das beschrieben hast. Keine Verwandlung. He-Man hat sein rosa Westchen an, spielt den Adam und neben ihm ist der Battlecat. Weiß nicht, wie der sie verkleidet oder.
Naja, der muss sich nicht verkleiden, sonst der ist einfach, der, nachdem er sie da eh ausruht, weil sie haben ja einen sehr schweren Kampf gegen den Drachen noch in den Knochen, wirkt er eh wieder Gringer. Und da gibt es tatsächlich auch den Rückbezug zum Drachen und zur vorherigen Folge, dem unbezwingbaren Drachen. Also das wird tatsächlich erwähnt.
Ja, aber er schaut ja schon anders aus, oder? Also der Battlecat hat ja dann auch diese Rüstung, diese Montur. Aber ja, gut, das ist vielleicht...
Sattel weg, passt schon.
Weg. Ja, er wird ja auch größer, oder? Der Gringer ist doch kleiner als der Battlecat.
Aber macht nichts. Das ist deiner Fantasie natürlich überlassen, das ist ein Hörspiel. Aber das stimmt schon, im Cartoon wird er größer.
Aber sehr richtig, ja. Also das ist interessant an dieser Folge. Auch interessant ist... der immer grünende Wald, oder? Weil der wird ja recht mysteriös dargestellt und es gibt da dieses Zitat, der He-Man und der Orko sprechen über die Geheimnisse des immer grünenden Walds und der He-Man sagt, ja, der Geist von Castle Grayskull sagt, dem Wald liegt ein Geheimnis zugrunde, das ergründet werden muss, damit Eternia fortbestehen kann. Und jetzt ist die Frage, hat das jetzt Bezug zu dieser Folge oder nicht? Weil eigentlich wirklich so ein Geheimnis vom Wald ergründen sie nicht. Sie besiegen halt den Ofta, ja. Aber so wirklich in den späteren Folgen wird da auch nicht mehr drauf Bezug genommen. Also,
nein, da wird ordentlich Butter aufs Brot geschmiert. Genau. Und das wird überhaupt, also es wird dann leider ja, fallen gelassen.
Ja, ganz genau. Und aber es erzeugt schon, sage ich mal, also für mich gefühlt bei dieser Folge ist eigentlich das im immer grünenden Wald, oder? Da geht die Spannungskurve schon mächtig nach oben. Da ist das, was nachher in der Höhle passiert, eigentlich fast schon langweilig. Also
ja, ich möchte fast nur eine Schippe drauflegen. Ich möchte fast sagen, es ist einer der spannendsten Passagen und Segmente, die es überhaupt in allen Folgen gibt, soweit ich mich halt jetzt momentan noch erinnern kann. Ich muss auch gestehen, wir haben uns jetzt nicht vor unseren Reviews alle nochmal durchgekocht, also wir machen das jetzt schon auch von Folge zu Folge nochmal und versuchen unser Hintergrundwissen einzuflechten. Aber es ist so, dass das einfach wirklich schon eine besondere Folge ist. Denn, wie gesprochen wird, es ist sehr, sehr geschwollen alles. Es gibt ein paar so, es ist sehr märchenhaft und die ganze Produktion in dem Wald ist einfach meisterhaft. Es ist meisterhaft, es ist unfassbar gut, muss man wirklich sagen.
Ja, und das ist für mich auch, wenn wir nachher das Ranking besprechen, ein bisschen das Problem bei dieser Folge. Also, es ist im immergrünenden Wald spannender und aufregender und der Höhepunkt ist dort schon erreicht mit dem Ofta und so, als wie noch in der Höhle.
Das ist absolut also da ist bemerkenswert zu bemerken. Ja.
Richtig. Der Spannungsbogen ist da irgendwie falsch gesetzt bei der Folge.
Zu dieser Szene im immergrünenden Wald, wo die Bösen der Thieler auflauern, möchte ich nur sagen, was mir aufgefallen ist und was ich sehr positiv herausheben möchte, ist, der Beastman hat Mitleid mit dem Einhorn, weil sie wollen es ja an einem Baumstamm, sie wollen ja, dass das Einhorn durch den Glotz von Trapjaw sich in einen Baumstamm verkeilt und sich da hineinrammt, fast schon wieder Ramman, und dort dann festsitzt. Und das passiert ja auch. Und der Beastman, der sagt dann, was ist mit dem Einhorn? Also der möchte nicht, dass es verhungert. Also der hat richtig Empathie gegenüber den Tieren, im Allgemeinen wahrscheinlich, weil er ist ja der Herr der Biester. Und ja, das, finde ich, verleiht dem Charakter schon eine Tiefe.
Also alle wollen sie eigentlich das Einhorn verhungern sehen, nur der Beastman sagt, lasst uns das Einhorn retten. Ja,
ja, wie findest du jetzt die Figur vom Ofter an sich? Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das hätte mich auch noch interessiert. Es ist auch meiner Meinung nach ein ähnliches Problem. Er wird sehr groß angekündigt und so richtig dahinter ist er dann letztendlich auch nichts, oder?
Naja, also inszeniert ist er gut. Der Kampf ist, also der Ofter ist ja dann auch wirklich in der Folge eher so, beim Computerspiel würde man sagen, der Vorgegner, oder? Nicht der Hauptgegner. Mhm. Hauptgegner ist dann schon der Skelly zum Schluss und seine Metallspinnen oder was auch immer. Ja, aber so wie es die Figur angelegt haben in dieser Folge, hätte sie schon verdient, auch in einer späteren Folge mal wieder vorzukommen, was aber leider nicht passiert ist. Also was mir aufgefallen ist, es ist im immergrünen Wald, der Ofter und auch der Baum vorher, die sind schon ziemlich fies. Also sie stellen ja unsere Helden vor eine Wahl, die ja echt ganz schön gemein ist. Also der Baum fordert ein Jahr von Orko sein Leben und da musst du abwägen, ja, will ich jetzt meine Freundin retten, schaffe ich das allein oder muss ich doch ein Jahr meines Lebens hergeben? Und der Ofter ist ja nur Ärger, der fordert ja gleich in Battlecat oder das Zauberschwert.
Wobei man sich schon fragen kann, ob nicht ein Jahr von einem Trollaner, die glaube ich eh sehr alt werden, wenn ich mich richtig erinnert, mehr wert ist, als die Thieler nicht zu retten. Aber sie dürften sehr viel Selbstvertrauen haben, was das betrifft.
Verhandle niemals mit Erpressern, das hat der Orko auch im Blut. Ja, und der Orko hat überhaupt auch wieder eigentlich eine wichtige Rolle, oder? Er hypnotisiert den Battlecat am Anfang, anders hätten sie ja von dem wahrscheinlich nie oder zu spät erfahren oder wie auch immer. Mit seinem Ich zaubere den Gedanken herbei beginnt der Baum zu sprechen und der Orko hat, wenn man nicht alles täuscht, die Falle von Beastman entdeckt, wo er mit der Elektronenpeitsche schon nur darauf gewartet hat, in He-Man eins umzuschneuzen.
Auf jeden Fall wieder ein wichtiger Faktor, dass das alles funktioniert.
Weil sie es auch in den letzten Folgen schon ein bisschen durchgezogen hat. Also der Orko hat jetzt immer sehr zentrale und wichtige Szenen. Was ja dann später auch nicht immer so ist. Da ist er oft auch nochmal eine Randfigur.
Genau. So ist es. Und auch am Schluss befreit er die Thieler. Und das ist ja eigentlich dann auch wieder der einfachste Weg aus der Folge, sage ich jetzt einmal. Und das ist das, was du auch schon kritisiert hast. Also das Ende eher dünn und unkreativ wieder. Ja. Wo waren die ganzen angekündigten Fallen? Wo sind eigentlich unterm Strich in der Höhle nur die Steine und die Spinne. Also wenn du jetzt den Ofter und den und die Wölfe und den Baum wegzöst, gut, die waren im Wald, ja, vielleicht haben sie auch mit dem Skeletor gebackelt. Es kann schon sein, dass der Baum sich doch da die, ich nehme ein Jahr vom Ork und schenkst dann im Skeletor oder so. Aber ja, nein, es waren, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass das eigene also dass die ihre eigenen Interessen verfolgt haben.
Also was übrig bleibt von der Höhle des Schreckens waren herabstürzende Steine und Metallspinnen, genau. Oder? Ja, und so halt Beastman, Trapjaw, Treeclops, genau. Also eigentlich
und so schlimm können die Metallspinnen auch nicht gewesen sein, weil Skeletor und seine Leute sind ja dann dorthin getrieben worden und haben es irgendwie auch geschafft, aus der Situation rauszukommen.
Aber was die wirkliche Gefahr war in dieser Folge, und damit komme ich schon zu meinem Highlight. Was glaubst du, wer passiert, wenn die Elektronenpeitsche vom Beastman auf das Positronenfeuer vom He-Man getroffen wäre, weil er da einfach mal mit der Peitsche draufgehaut hat?
Dann also wäre die ganze Folge explodiert.
Naja, weil da habe ich natürlich recherchiert, weil das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons. Also bis auf das Vorzeichen der elektrischen Ladung stimmt es in allen Eigenschaften überein. Und treffen ein Positron und ein Elektron aufeinander, kann eine Paarvernichtung, Annihilation eintreten. Also halt, weißt du, Materie, Antimaterie kommt zusammen und dann gibt es einen Riesenclasher. Und das Positron war auch das erste bekannte Antiteilchen, das erste, das gefunden haben. Und vielleicht hat sich da der H.G. Francis schon irgendwie so vorbereitet auf eine Folge, die ja auch bald kommt, nämlich die von Anti-Eternia.
Ja, Materie und Antimaterie.
Und Antimaterie, ja. Genau, aber das war super. Wunderschön. Der Beastman schlägt mit einer Elektronenpeitsche um sich und der He-Man zückt in der Höhle sein Positronenfeuer. Für mich das Highlight. Ja, aber kommen wir mal zum Ranking.
Na, weil ich muss noch... ich muss noch was bringen. Und zwar, ich habe jetzt nur ein paar Szenen gesagt, aber mein prinzipielles Fazit ist, in dieser Folge, die ist ja irgendwie so auch unter dem Motto, der Weg ist das Ziel. Und du hast das eh vorher schon angesprochen. Also es ist einfach eine sehr fantastische Reise bis zu dieser Höhle. Die Inszenierung ist unglaublich toll und beeindruckend. Akustische Farbenpracht, möchte ich fast sagen. Mit philosophischen Zitaten und Ansätzen. Und das ist sehr atmosphärisch. Und das wollte ich jetzt auch nochmal herausheben.
Und ich habe diesmal keinen Genrevergleich.
Das ist bitter.
Nicht einheitlich genug die Folge. Aber ich kann dem schon was abgewinnen, was du sagst.
Wie schaut es aus mit dem Vergleich mit Sternenstaub? Gibt es schon einige Gemeinsamkeiten auch wieder, oder?
Ja, schon.
Das fällt mir nämlich jetzt auch schon langsam auf, dass der H.G. Francis so einen Baukasten hat, und zumindest in den ersten Folgen, und nach dem arbeitet er und das schmückt er dann immer wieder mit verschiedenen Details aus. Weil
oder er ist halt
Sturm auf Castle Grayskull und unbezwingbarer Drache ist ähnlich, Sternenstaub und Höhle ist ähnlich und im Kerker Skeletors, mit dem wir uns dann später beschäftigen werden in der nächsten Folge, der ist auch wieder ähnlich wie eine andere Folge.
Ja, oder er hat halt die Psychologie eines Kindes gut verstanden, der H.G. Francis, und hat sich gedacht, wiederholt Dinge so lange, bis sie es begreifen. Das kann natürlich auch sein. Also...
Ja. Da hast du vollkommen recht, ja. Cool finde ich auch, dass in der Folge alle Bösen eigentlich das erste Mal so richtig vorkommen. Alle Wichtigen von der ersten Wave werden etabliert als die wichtigsten Spießgesellen vom Skeletor. Und natürlich wieder super gesprochen. Da müssen wir nicht mehr drüber reden.
Genau.
Ja, und du wolltest schon das Ranking machen, aber jetzt sage ich dir schon noch. Erstens, Man at Arms kommt nicht vor. Ist dir das aufgefallen?
Ja, eigentlich nicht. Haben wir jetzt in der Folge, habe ich zumindest nicht vermisst, aber weil die Folge überhaupt einfach sehr klein gehalten war vom, sage ich mal, vom Personenkreis her. Es waren halt Orko, Battlecat, He-Man auf der einen Seite und die Bösen mit der gefangenen Teela auf der anderen. Aber das hat man ja schon öfters, dass es auch mal solche Settings gibt, wo jetzt nicht alle immer gleich auch was zu tun bekommen in der Folge. Das würde ich jetzt gar nicht einmal negativ sehen.
Ja, und der letzte Punkt, bevor ich dich ins Ranking entlasse und unsere Hörerinnen und Hörer auch aus der Folge schon langsam, Skeletor. Den muss man natürlich schon nochmal kurz herausheben, denn ich muss ganz ehrlich sagen, also dass es nicht der Peter Spassetti ist, das haben wir eh schon vorher besprochen oder erklärt. Und es ist besser, als ich es in Erinnerung gehabt habe. Es ist tatsächlich, und das ist jetzt mein individuelles, persönliches Gefühl, ich habe die Folge als Kind vermieden.
Wirklich. Mhm. Ich habe sie nicht gemocht und zwar aus dem Grund, weil es ein anderer Skeletor war und das habe ich nicht mögen. Ich liebe Passetti als Skeletor. Er passt für mich perfekt. Er ist für mich der Inbegriff eines Skelettgesichts. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er so, ich glaube, er war schon ein bisschen älteres Semester, wie er den Skeletor gesprochen hat. Und also ich glaube es nicht, wir wissen es ja. Und vielleicht hat er auch nicht mehr so gute Zähne gehabt oder die dritten Zähne. Und dann hört man das bei einem älteren Mann, hört man das ja manchmal so ein bisschen. Und das klingt für mich nach Skelettgesicht. Und abgesehen davon badet er und suhlt er sich halt auch in seinen Formulierungen, der Passetti. Und mit diesem Geifern, das ist schon super.
Ja, also der Peter Passetti legt den Skeletor ein bisschen anders an. Auch ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich auch facettenreicher, sage ich mal. Also der
facettenreicher.
Einfach vielschichtiger, ja. Der Skeletor ist da auch, keine Ahnung, überrascht, verwundert, verärgert und so, und das bringt er halt wunderbar in seiner Stimme rüber. Der Skeletor, ich habe auch ganz genau zugehört, er ist natürlich auch super gesprochen, gibt's gar nichts. Und wäre auch, wenn es die ganze Europa-Hörspielserie, wie heißt der, in Herrn Steffens, als Skeletor hergenommen hätten, hätte es wahrscheinlich auch gepasst. Aber er ist halt schon, so wie du gesagt hast, der Bösewicht beim Inspector Gadget, also halt einfach nur der Schurke. Und jetzt nicht diese, Nuancen, die der Passetti halt noch reinbringt in den Skeletor, aber halt wirklich einfach moduliert mit der Stimme und so.
Das ist genau, er spielt einfach mit der Rolle, mit der Stimme und er macht es einfach auch noch lustiger, finde ich. Und das macht es so einzigartig. Das ist halt bei einigen Sprechern auch der Fall. Beim Beastman zum Beispiel merkt man es halt auch dann vorhin in seinen lustigen Szenen. Das macht es so liebenswert und einzigartig. Und das ist bei so einem anderen Skeletor, ich möchte es auch nochmal sagen, der es wirklich gut gemacht hat, der Steffens, wo ich auch sagen muss, es hätte schon gepasst, wenn er es immer gemacht hätte, aber er macht ihn halt eher schnörkellos.
Mhm.
Genau.
Das noch. Schnörkellos ist schön gesagt. Ein schnörkelloser Skeletor. Man braucht ja nicht immer Schnörkeln drumherum.
So ist es. Schnörkeln. Ist die Folge für dich auch schnörkellos im Ranking oder nicht?
Ja, also eigentlich für mich im Ranking relativ klar. Also für mich ist es eine 5 von 10, weil ich die Folge insgesamt aus verschiedensten Gründen halt jetzt noch nicht als wirklich rund empfunden habe. In anderen Skeletor kann mir nur verzeihen, aber mein Hauptknackpunkt ist halt wirklich, dieser Höhepunkt war nicht da. Also im Wald war es viel geheimnisvoller als in der Höhle und es war dann auch so ein bisschen so wie im Sternenstaub in der Folge. Auf einmal, bumm, zack, waren es beim Skeletor, sie kämpfen kurz, Skeletor rennt weg und dann war es aus und also sehr
abrupt. Ja, und wie beim Magier bei Sturm auf Castle Grayskull genauso und
ja.
Wie
aber
immer.
Da war es trotzdem besser.
Und wie beim unbezwingbaren Drachen, wo sie plötzlich wegreitet auf seinem Kopf. Also es ist bis jetzt eigentlich immer so gewesen. Beim Todestor war es eigentlich auch so, sie kommen zurück und naja, gut, da
war es ein bisschen besser. Also Sturm auf Castle Grayskull, da ist der Endkampf schon besser eingeleitet worden, meiner Meinung nach, und war auch länger ausgeführt. Und da war es halt, also insgesamt für mich ist es nur schwache Mitte, sage ich mal. Aber jetzt nicht wahnsinnig viel besser.
Okay. Na, da habe ich mir wahrscheinlich vom Internet ein bisschen mehr beeinflussen lassen. Ich habe doch viel auch mir noch hinzu gelesen und die wird irrsinnig gut bewertet eigentlich, prinzipiell im Internet. Und ich habe ihr eine 7 gegeben.
Mhm.
Und ja, kann dazu aber absolut stehen. Das passt. Es ist eine 7 von 10 und bin damit zufrieden.
Wunderbar.
Ja. Und kann auch zufrieden dir eine Frage stellen. Und zwar habe ich mir überlegt, was könnte ich den lieben Dieter noch fragen, was er lieber als Honigbomben hat? Und ich bin zu einem wunderschönen Wort gekommen, und zwar
ich
zum
Wort. Ich habe Honigbomben so gern. Also da gibt es nicht viele Sachen, die ich lieber habe als Honigbomben. Aber vielleicht kommst du ja drauf.
Dann stelle ich dir die alles entscheidende Frage. Dieter, was magst du lieber? Positronenfeuer oder Honigbomben?
Ja, Positronenfeuer ist cool. Aber die Honigbomben sind viel, viel cooler. Und meine absolute Präferenz.
Ja, verstehe.
Ja, gut. Nach der Honigbombenfrage bleibt mir noch die ehrenwerte Aufgabe, mich von unserem Publikum zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unsere kleine Folge dieses Podcasts He-Mans Machtschädel. Und zum Schluss sage ich das, was ich immer sage: Eternia wird nicht untergehen. Und wenn doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.